ARD.
Kai Schmieding hier. Herzlich willkommen. Mitte der 50er Jahre schreibt der französische Chansonnier Boris Vian das berühmte Lied Der Déserteur.
Monsieur le Président, je ne veux pas la fête. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter.
Boris Vian, Le Déserteur, er singt hier, Herr Präsident, ich will das nicht, ich bin nicht auf der Welt, um meine Mitmenschen zu töten, ich will sie nicht verärgern, aber ich muss Ihnen sagen, mein Entschluss steht fest, ich werde desertieren. Seine Worte haben heute für uns einen besonderen Klang in einer Zeit, in der wir täglich konfrontiert sind mit Realität und Möglichkeit eines Kriegs mitten in Europa. Was lernen wir, wenn wir uns mit der Geschichte des Desertierens beschäftigen? Ist es ein mutiger Akt des Widerstands oder ein Verrat an der Gemeinschaft? Ich freue mich über unseren Gast in Saarbrücken, der darauf Antworten hat. Herzlich willkommen, Rolf Kanzen. Hallo.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Wir freuen uns. Deserteure, die Geschichte von gewissen Widerstand und Flucht ist der Titel des aktuellen Buches von Rolf Kanzen. Er berichtet darin über Menschen, die sich verweigert haben, über die Folgen gesellschaftlicher Ächtung, die sie erfahren haben, aber auch über ihre juristische Verfolgung. Der historische Bogen geht dabei von der Antike bis zu den heutigen Kriegen. Was bringt einen Menschen dazu, mitten im Krieg die Waffe niederzulegen, wegzulaufen? Mut, Verzweiflung, Gewissen? Rolf Kanzen sagt, Desertion ist kein einfacher Ausweg. Herr Kanzen, dieses Chanson von Boris Vian, Le Déserteur, da will einer nicht töten, sich nicht der Tötungsgefahr aussetzen. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Dieser Spruch fällt mir dabei ein. Was ist eigentlich der konkrete Kontext dieses Chansons?
Ja, der Kontext ist der Krieg, den Frankreich, das koloniale Frankreich, in Indochina geführt hat. Und zwar bis 1954. Direkt dem Lied voraus ging eine Schlacht, die verloren gegangen ist für die Franzosen. Und es folgte dann auch ein Zurückzug der Franzosen aus Indochina, also heute Vietnam. Interessant ist an diesem Antikriegslied, dass es direkt nach Erscheinen verboten wurde. Es durfte also ganz lange nicht im Rundfunk gespielt werden. Und das liegt sicher auch an einer Zeile, die letzte Zeile, die ja oft nicht mitgesungen wird. Mhm. Und Vian hat auch gesagt, es gibt die letzte Zeile, sollte man nur in Notfällen singen. Und das sagt ungefähr aus, sagt eurer Polizei, sie würden mich nicht schaffen, denn ich besitze Waffen und schieße nicht vorbei. Mhm. Das ist also nicht dieses rein passive, ich bin ein Gesinnungstäter, ich kann nicht töten, ich darf nicht töten, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren zu töten, sondern es hat gleich noch so einen politischen Dreh, mhm, dass man sagt, okay, ich unterliege einer Macht, die mich zwingt zu töten. Und ich lehne das Töten nicht so grundsätzlich ab, aber ich lehne es ab, für diese Macht zu töten. Und das gibt dem Ganzen wirklich eine ganz interessante politische Wendung. Und es ist sehr interessant, dass diese letzte Strophe auch in den deutschen Übersetzungen, also so gut ich weiß, nicht gesungen wurde, nur ausnahmsweise gesungen wurde.
Bei Wader und Mai taucht diese letzte Strophe vermutlich nicht aus.
Nicht auf.
Später wurde das Lied Der Deserteur bei uns wieder sehr populär. Das hat mit der Friedensbewegung zu tun oder womit?
Ja, das hatte mit der Friedensbewegung zu tun. Und ich habe auch letztens, gab es eine Veranstaltung von für Deserteure, eine Demonstration vor dem Brandenburger Tor. Und da hat eine Gruppe, also Connection e.V. hat das organisiert, die haben da viele Stühle hingestellt mit den Namen von Deserteuren aus dem Ukraine und aus dem, also russische und ukrainische und israelische Deserteure. Und da wurde auch dieses Lied gesungen und es wurde auch auf diese letzte Strophe verzichtet. Mhm. Und das finde ich immer sehr interessant, wie es gelungen ist, also da diese reine Gesinnungsethik damit zu verbinden und diesen politischen, auch leicht aggressiven Zusammenhang da rauszunehmen. Deserteure sind nicht immer nur die brav und artig gesagt haben, nein, ich kann nicht töten, ich renne weg, sondern es hat durchaus auch was Politisches.
Das zeigt auch schon das Spannungsfeld des Themas, dieses erste Beispiel. Herr Kanzen, in Ihrem Buch vorangestellt ist eine Geschichte aus Ihrer Familie. Es geht um den Bruder Ihrer Großmutter. Inwiefern war das für Sie ein Impuls, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
Ja, das hab ich dann erinnert, als es mit diesem Krieg, mit dem wir jetzt konfrontiert sind, auch in der Ukraine, Als das losging, habe ich mich dann an eine Geschichte erinnert, die mir meine Großmutter erzählt hat. Die ist also 1900 geboren, genau 1900. Und Mitte der 80er war das, als ich mich fast noch als Jugendlicher mit ihr unterhalten habe. Und obwohl sie sonst wirklich nicht viel erzählt hat vom Krieg, hat sie dann eines Tages erzählt, dass ihr Bruder ja auch im Krieg gefallen ist. Und die Geschichte war dann die, dass er Fronturlaub hatte. Sie erinnerte das noch sehr genau. Und am Familientisch saß und gesagt hat, wenn ich da wieder zurückgehe, also an die, das war glaube ich auch Verdun, wenn ich da zurückgehe, komme ich nicht wieder. Und die Familie lebte am Niederrhein und hatte guten Kontakt so zur holländischen Seite. Die haben also immer geschmuggelt. Mein Großvater war, mein Urgroßvater hat Schnaps gebrannt und in Deutschland wurden die Lebensmittel knapp. Und da, so existierte ein reger Tausch. Und das heißt, der Bruder meiner Großmutter hätte rübergehen können. Die hatten Kontakte. Und der Vater hat gesagt, nein, du bist kein Fahnenflüchtiger, du gehst da rüber. Eine Woche später war er tot.
Wie ist die Mutter damit umgegangen, mit dieser rigorosen Haltung des Vaters?
Hat das das habe ich auch gefragt. Habt ihr nicht euren Vater gehasst dafür, dass er den Sohn also quasi da einfach aufgrund seiner nationalistischen Einstellung oder seines Opportunismus da zurückgeschickt hat? Und das konnte sie mir auch nicht beantworten. Sie hat gesagt, nur das war ganz furchtbar.
Wie ist das mit den Deserteuren, die sich heute weigern zu kämpfen, zu töten auf Befehl des russischen oder ukrainischen Staats?
Ja, die haben es schwer, wenn sie es nicht geschafft haben, vorher abzuhauen. Ja, es gibt ungefähr 300.000, manche schätzen auch 350.000 Leute aus dem russischen Staatsgebiet, die weggegangen sind, bevor sie rekrutiert wurden. Und es gibt ebenso viele Leute aus dem ukrainischen Staatsgebiet, die geflohen sind haben sich dann nach Westeuropa aufgemacht. Und das sind Wehrdienstentzieher. Die waren noch nicht in die Armee integriert.
Das ist der feine
abgehauen. Das ist der Unterschied, ja. Also man kann da unterscheiden zwischen Leuten, die vorher weggehen und noch nicht integriert waren und Leute, die aus der Armee weglaufen. Mhm. Es gab beides.
Gibt es denn praktisch sowohl in der Ukraine wie in Russland das Recht auf Kriegsdienstverweigerung tatsächlich nicht mehr, wie viele Kritiker das sagen?
Ja, das ist richtig. Auf jeden Fall in der Ukraine gab es das bis zum Kriegsausbruch. Gab es ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung und dieses Recht auf Kriegsdienstverweigerung wurde ausgesetzt mit dem Krieg. In Russland ist es schwierig, da kann man noch den Kriegsdienst aus Gewissensgründen verweigern, aber man muss das machen ein halbes Jahr, bevor man rekrutiert wird, bevor man gemustert wird. Und das geht dann unter in der Bürokratie. Es ist also, das wird verschleppt und also de facto gibt es weder in der Ukraine noch in Russland ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung.
Viele Menschen haben ja versucht, sich dem zu entziehen, sind geflüchtet aus Russland und der Ukraine. Welche Recherchen haben Sie denn gemacht? Wie sind die Zahlen in Deutschland dieser Menschen?
Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also es ist schwer nachzuvollziehen, wie viele es denn sind, welche man einbezieht. Aber so die Menschen so zwischen 18 und 60, die aus der Ukraine geflohen sind, das sind eine ganze Menge. Also das geht weit über 100.000, die hier in Deutschland leben und sich so dem Kriegseinsatz entziehen. Bei den Russen ist es oder bei den russischen Soldaten ist es erheblich schwieriger. Die müssen ja erstmal nach Westeuropa kommen. Und die es geschafft haben, da gibt es ganz wenige, die dann wirklich politisches Asyl bekommen haben. Andere haben auch einen anderen Aufenthaltsstatus bekommen. Und das ist so, dass man da kaum Entwicklungen feststellen kann. Also in letzter Zeit wurden wohl gehäuft oder etwas häufiger Menschen aus Russland oder junge Männer aus Russland anerkannt als politische Flüchtlinge. Aber die Regel ist das nicht und die Gerichte sind da nicht eindeutig.
Wir haben vorhin gesagt, im Kriegsfall und auch sonst wird die Möglichkeit zu verweigern häufig ausgesetzt. Sie sind nun selbst kein Jurist, kein Rechtsexperte. Sie haben aber für das Buch und für Radio Features mit welchen gesprochen. Was sagen denn Juristen? Das fragen hier auch viele Hörerinnen und Hörer, die uns schreiben. Ist das eine Verletzung von Menschenrechten?
Die Antwort ist nicht einfach. Also es gibt Juristen, die sagen, ja, das ist eine ganz klare Menschenrechtsverletzung, weil es Urteile gab, auch auf europäischer Ebene, die gesagt haben, die Gewissensentscheidung gilt vor dem Zugriff des Staates. Also Kriegsdienstverweigerern muss Recht gegeben werden. Die dürfen nicht gezwungen werden, in den Krieg zu gehen. Und andere sagen, der staatliche Notstand rechtfertigt auch diese Einschränkung. Mhm. Und es geht hin und her. Und ich habe auch mit einem Wehrdienstentzieher aus der Ukraine gesprochen und der sagt mir auch, er hat das Glück gehabt, frühzeitig wegzugehen und das war sein Glück. Und im Moment ist es so, dass er quasi illegalisiert wurde dadurch, dass seine Papiere ablaufen. Und es ist so, dass die Papiere nur auch nicht von den hiesigen Botschaften und Behörden verlängert werden können, sondern diejenigen müssen dann in die Ukraine gehen und setzen sich natürlich dann der Rekrutierung aus. Und das ist das Problem, was viele junge Männer, die aus der Ukraine kommen, auch hier wieder haben.
Was wissen Sie, wie wird mit diesen Männern dann hier umgegangen? Wie verfährt der Staat mit denen?
Ja, das kann man kaum sagen. Also wenn Sie keinen legalen Aufenthaltsstatus haben und Sie haben damit keine gültigen Papiere, haben Sie natürlich ein großes Problem. Sie müssen da illegalisiert leben. Und da gibt es sicher einige, die das machen. Und dem, mit dem ich gesprochen habe, der ist relativ gesettelt. Der hat einen guten Beruf und der hat eine Wohnung, weil er halt zu der Zeit, als die Papiere noch gültig waren, seine Verträge da geschlossen hat. Auch ein Bankkonto, das ist ja immer ganz wichtig, dass man eine Bankverbindung hat. Und der hat das halt noch geschafft. Aber andere, denen geht schlechter.
Die Motive zu desertieren, um die geht es in Ihrem Buch immer wieder, die sind natürlich sehr individuell. Haben Sie beim Blick in die Geschichte dennoch sowas wie einen roten Faden feststellen können? Also welche Faktoren die Bereitschaft bestimmen zu desertieren?
Ja, es gibt ganz, ganz verschiedene Gründe und man muss auch immer genau schauen, wer informiert über diese Gründe. Es gibt auch Untersuchungen, die jetzt Täterakten, also aus der Nazizeit, analysiert haben. Die haben gesagt, nein, es gibt überhaupt keine politischen Gründe für die Desertion. Das sind alles auch Leute gewesen, die abgehauen sind, die vorher schon kriminell geworden sind. Ja, und das da gibt es sicher auch Hinweise. Aber wichtig ist einfach zu sehen, dass es Motivbündel sind, die der Einzelne hat. Und wichtig zu sehen ist es auch, woher kommen diese Informationen? Wenn sie vor Gericht standen, wenn Deserteure vor Gericht standen, zum Beispiel während der Nazizeit, und sie wurden befragt, dann war es für sie tödlich, wenn sie gesagt haben, ja, ich hatte Angst und bin abgehauen. Also wichtig, also eine kleine Chance hatten sie, wenn sie sagten, ja, ich wollte zurück zu meiner Frau, ich wollte zurück zu meiner Familie, meine Familie war ausgebombt und wollte ich da hingehen, um ihnen zu helfen. Das war noch, da hatten sie noch eine hauchdünne Chance mit dem Leben davon zu kommen. Wenn Sie gesagt haben, ich habe Angst, das war kein Grund. Und wenn Sie gesagt haben, ich kann mit diesem politischen System nichts anfangen oder ich bin gegen das System, dann waren Sie tot. Ja? Also insofern muss man ganz genau schauen, wer berichtet über diese Motive. Und wenn man so auch autobiografische Geschichten verfolgt, dann ist das immer ein großer Zusammenhang. Ja? Das auf der einen Seite ist natürlich die Liebe zu Hause, die Frau zu Hause, die Kinder, spielt eine ganz große Rolle. Aber es spielt natürlich auch eine Rolle, dass die gesehen haben, was im Krieg passiert. Das sind dann schon politische Gründe. Mhm. Und es ist jetzt die Frage, wie man jetzt politischer Widerstand oder so definiert, ob das jetzt politischer Widerstand war oder ob es nur persönliche Motive waren. Aber ich denke, man muss sich das so vorstellen, dass es wirklich mehrere Gründe die immer zusammengekommen sind. Und die Angst davor zu sterben oder der Widerwillen, andere Menschen zu töten, war natürlich auch immer dabei.
Hat auch was mit Loyalität zu tun, das kommt in Ihren Texten auch immer wieder raus. Also ob ich jetzt als Söldner engagiert bin, so wie das in früheren Zeiten war, oder ob ich mich einem Fürsten oder noch sehr viel stärker meiner Nation verantwortlich fühle. Also auch die Loyalität spielt eine große Rolle.
Ja, das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Frage. Wem fühlt man sich verpflichtet? Und wenn man so in der Geschichte sich das anschaut, mag es sein, dass so in den römischen Staaten, wenn man ganz weit zurückgeht, in den Stadtstaaten der Antike, dass es da noch eine Loyalität gegenüber der eigenen Stadt war. die Leute hat kämpfen lassen. Wenn man weitergeht in die Renaissance, wo diese Söldnerarmeen aufgestellt wurden, das waren reine Berufssoldaten. Die haben gekämpft für die, die am besten bezahlt haben. Und da galt die Loyalität überwiegend dem eigenen Kampfverband. Die haben zusammen gegessen, die haben zusammen geübt, sie haben zusammen gekämpft. Und dann war es wichtig, dass man so quasi mit den Kameraden, ich sage das jetzt in großen Anführungsstrichen, mit den Kameraden zusammen auch kämpfen muss und denen gegenüber sich verpflichtet fühlt. Und weiter geht's dann in den Fürstenarmeen, wenn man dann so ins 18. Jahrhundert schaut. Da ist sehr auffällig, dass die zwangsrekrutierten Bauern, die sind massenweise weggelaufen nach der Schlacht, in der Schlacht. Und das lag einfach daran, weil sie sich dem Fürsten gegenüber zu nichts verpflichtet fühlten. Das war reine Gewalt, die in diese Armee gezwungen haben. Und bei nächstbester Gelegenheit sind viele abgehauen. Und für sie war einfach die Loyalität nicht der Fürst oder das Land, in dem sie lebten, sondern es war die Familie, das Dorf. Oder manchmal auch die Region. Also sie hatten einfach andere Loyalitätsverhältnisse, unter denen sie sich verpflichtet fühlten. Und ganz anders wurde das dann im 19. Jahrhundert mit der Entstehung von Nationalstaaten.
Rolf Kanzen ist heute unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Deserteure, die Geschichte von Gewissen, Widerstand und Flucht. Wir hören eine erste Frage.
Wie kann man die Beweggründe eines Deserteurs als in Anführungsstrichen normaler Mensch nachvollziehen?
Haben wir eben schon mal angedeutet.
Ja, die Frage habe ich mir natürlich auch immer gestellt, als ich dann die Berichte gelesen habe. Was hat den Menschen jetzt dazu getrieben, so ein großes Risiko auf sich zu nehmen? Und das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, so, so unterschiedlich. Ja, vielfach war es auch einfach so, dass sie einfach in der Armee so schlecht behandelt wurden, dass sie einfach gegangen sind oder flüchten mussten. Sie waren auch in der Armee dann Gewalt ausgesetzt von den Kameraden, in Anführungsstriche wieder, oder von ihren Offizieren, dass sie drangsaliert wurden, auch geprügelt wurden teilweise. Und das ist so auch ein Motivstrang, der relativ nahe liegt. Aber das andere ist einfach, wenn sie zum Beispiel einen Urlaub hatten zu Hause, das war vielfach im Zweiten Weltkrieg so, sie haben dann die Familie gesehen und haben einfach die Nähe zur Familie gespürt und haben gesagt, nein, da gehen wir nicht wieder hin und haben sich verstecken lassen. Und das ist eher so die Regel. Oder sie haben versucht, in die Schweiz zum Beispiel während des Zweiten Weltkrieges sich abzusetzen oder nach Holland, wie im Ersten Weltkrieg. In Holland sind im Ersten Weltkrieg 15.000 Deserteure aufgenommen worden. Das ist eine ganze Menge. Und die Gründe sind, da muss man wirklich auch so Biografien vielfach lesen. Es gibt ein sehr schönes Buch von Alfred Anders, Die Kirschen der Freiheit. Da wird klar, auch welche Motive er hatte. Dass er einfach diesen Zwang in der Armee nicht mehr ausgehalten hat und natürlich auch die Angst hatte, dann verheizt zu werden.
Sie haben das 18. Jahrhundert vorhin erwähnt. Im Buch steht, das war die Zeit der Deserteure. Ich habe bei Ihnen gelernt, da etablierte sich auch der Begriff Desertieren. Das bezeichnete zunächst das böswillige Verlassen des Ehepartners.
Ja, das wurde dann übernommen in die Armee. Das ist ja eigentlich auch sehr
inwiefern komisch. War das denn die Zeit der Deserteure, das 18. Jahrhundert?
Weil es so viele waren. Einfach so, dass es waren viele Deserteure und der Staat oder die jeweiligen Länder, muss man ein bisschen vorsichtiger sein, haben sich auch darauf eingestellt, dass viele Leute einfach gehen. Und sie haben Sicherungsmaßnahmen ergriffen. Es war zum Beispiel so, dass die Bevölkerung die Aufgabe hatte, Deserteure zu melden. Es wurde dann immer gesagt, die auch normale Bauern, die irgendwelche Soldaten da herumziehen sehen, die sollen sie festnehmen und zum Pfarrer oder zum Bürgermeister bringen und die sollen die festhalten, damit sie wieder integriert werden können oder bestraft werden können in der Armee. Und das war ein ganzes System von Kontrolle, was es da gab. Richtig mit Abläufen, die festgelegt haben, wurden die Glocken geläutet und da mussten bestimmte Leute sich an bestimmten Kreuzungen aufstellen, um die Deserteure festzuhalten, die sich haben natürlich nicht immer festhalten lassen. Da gibt es dann auch Berichte, dass die sich gewehrt haben. Die haben dann halt die Bauern verprügelt, die sie festhalten wollten. Sie sind lieber zurückgegangen in ihr Dorf.
Und es gab drakonische Strafen, Spießrutenlauf zum Beispiel.
Ja, das war der Abschreckungsfaktor. Spießrutenlauf war ganz lange noch üblich und das sah dann so aus, dass dann die bestraft wurden durch zwei Reihen von anderen Kameraden gehen mussten, die auf sie einzustechen oder einzuprügeln hatten. Und voraus ging dann halt ein anderer Soldat mit dem Bajonett, und damit sie nicht schnell laufen konnten. Und sie mussten dann langsam durch diese Reihen gehen, manchmal von 300 Leuten. Und wenn sie zusammenbrachen, wurde das Ganze 2 Tage später nochmal wiederholt. Und oft endete dieses Spießrutenlaufen tödlich. Und es gab natürlich auch Hinrichtungen, und berichtet wird auch, dass Soldaten, die zum Beispiel gemeinsam geflohen sind, dass die würfeln musste, wer umgebracht wurde und wer nicht.
Kann man sich nicht vorstellen. Sie beschreiben im Buch, dass das Ganze dann aber dadurch kontrastiert wurde, dass dieselben Obrigkeiten gerade im Krieg schnell bereit gewesen sind, in den Feldzügen dann einfach mal so Edikte zu publizieren, indem sie jeden Deserteur, der wieder zurückkehrt, völlige Straffreiheit zu sichern.
Ja, das war so die andere Seite. Denen liefen einfach massenweise die Leute weg, und die brauchten sie. Und das war dann das Angebot an die Deserteur, zurückzukehren und sich wieder integrieren zu lassen. Wie weit das erfolgreich war, weiß ich nicht. Also da gibt's wenig Zahlen. Aber oft hat es schon geklappt, dass sie dann wiedergekommen sind. Also bevor sie umgebracht werden oder totgeprügelt werden, haben sich dann wieder integrieren lassen, um bei der nächsten Gelegenheit zu gehen. Und wenn man sich das, es gibt bis zu 30% Abgänge durch Desertion in einigen Armeen im 18. Jahrhundert. Das ist eine ganze Menge.
Wer war damals der prominenteste Deserteur? Das war Friedrich der Große. Ja. Was waren da die Zusammenhänge? Er war ein Deserteur.
Er war ein Deserteur, weil er mit seinem Freund Katte nicht länger diese Militärlaufbahn unter seinem Vater, ich glaube, es war Wilhelm, führen wollte, sondern er wollte sich absetzen nach England. Und man hat ihn dann erwischt, zusammen mit Katte. Und selbst Friedrich sollte umgebracht werden, hingerichtet werden. Aber dann gab es Stimmen wohl aus dem Militär, die gesagt haben, nee, das geht nicht. Und so hat man dann nur den Katte umgebracht. Also hat ihm den Kopf abschlagen lassen im Beisein von Friedrich.
Und man weiß nicht, wollte er jetzt desertieren, gerade oder weil er als Kind ja schon auch eine militärische Ausbildung durchlaufen hat?
Ja, wahrscheinlich wusste er, was ihm da blüht, wenn er so weitermacht. Und die Freundschaft war ihm einfach wichtiger als dieses Leben so in so einem militärischen Verbund. Und man muss sich das hat ja das ganze Leben geprägt. Also diese Disziplinierung, die damit einherging, war ja schon sehr, sehr weitgehend. Und auch diese Emotionslosigkeit, die diese Zurichtungen da gebracht haben. Also das kollidiert dann auch so mit so etwas wie Freundschaft. Und so kann man sich das vorstellen, dass das der Grund war, weshalb er sich hat absetzen wollen.
Ferdinand Bierbrauer hat uns geschrieben: Wie kam Herr Kanzen zu der Idee zu diesem Buch? Und zweite Frage, sind Kriegsdienstverweigerer auch Deserteure oder muss dazu erst Lebensgefahr bestehen? Die Frage von Ferdinand Bierbrauer. Vielleicht nochmal die erste, ja, die Idee zu diesem Buch, der Impuls, war das die Geschichte Ihrer Großmutter oder was?
Wo das kam war die Idee her? Einerseits die Geschichte meiner Großmutter, das war schon so ein bisschen der Hintergrund. Dann auch die Berichterstattung über die jetzigen Kriege, dass ich mich gefragt habe, ja, wo bleiben die das nicht wollen? Und ein dritter Grund ist ein bisschen anders. Da ich hatte mich vorher schon mit der, ja, groß gesprochen demokratietheoretischen Frage auseinandergesetzt, was darf der Staat? Darf der Staat den Einzelnen instrumentalisieren für seine Kriege oder darf er es nicht? Und umgekehrt, darf der Einzelne sich instrumentalisieren lassen fürs Töten oder darf er es nicht? Und das ist so die Frage, die da bei mir immer noch im Hintergrund stand. Also ist der Mensch nur Staatsbürger oder ist der Mensch noch viel mehr als Staatsbürger, und wem gilt da ja die Priorität? Und eine sehr schöne Geschichte ist die von einem amerikanischen Radikalliberalen Thoreau, der eines Tages die Aufforderung bekommen hat, Steuern zu zahlen für den mexikanisch-amerikanischen Krieg, und hat gesagt, nein, das mache ich nicht, und ist dafür dann einen Tag oder was, eine kurze Zeit ins Gefängnis gegangen, und seine Begründung war einfach die, der Staat darf das von mir nicht verlangen, und er begründet das damit, ich will nicht als Mitglied einer Organisation angesehen werden, der ich nicht beigetreten bin. Also er ist dem Staat nicht beigetreten, deshalb ist er ihm auch nicht verpflichtet. Das war seine Argumentation. Und die fand ich sehr witzig.
Die zweite Frage war die nach den Kriegsdienstverweigerern. Sind das auch Deserteure, fragt Ferdinand Bierbrauer, oder muss dazu erst Lebensgefahr bestehen?
Ja, das ist so die Frage. Das ist wirklich eine komplizierte Frage. Ich würde sagen, illegalisierte Kriegsdienstverweigerer sind Deserteure oder Wehrdienstentzieher. Also wenn man im Krieg oder als Soldat den Wehrdienst verweigert und einfach wegbleibt und dem nicht mehr folgt, dann ist man Deserteur, ist man ein Fahnenflüchtiger. Also es ist schon eine kompliziertere Frage. Und ja, es besteht nicht, muss nicht unbedingt Lebensgefahr bestehen, sondern es kommt vielen ja auch schon vorher die Einsicht, dass man nicht an dieser Maschinerie teilnehmen will.
Hm. Rolf Kanzen ist unser Gast. Ich sag noch mal den Buchtitel: Deserteure, die Geschichte von Gewissen, Widerstand und Flucht. Wir hören eine nächste Frage.
Welche Möglichkeiten gibt es in der heutigen Zeit, nicht als Deserteur zu gelten und trotzdem den Wehrdienst zu verneinen?
Ja, eine ganze Menge von Möglichkeiten. In den Ländern, in denen Kriegsdienstverweigerung legal möglich ist, kann man den Kriegsdienst legal verweigern. Also das geht. Und auch heute wieder, in der letzten Woche gab es auch neue Zahlen, dass die Zahl der Wehrdienstverweigerer gestiegen ist. Und ich frage mich, es besteht ja hier keine Wehrpflicht. Was sind das für Leute? Und ich habe da mal nachgeguckt und es sind zum größten Teil Reservisten. Also die Leute, die bei der Bundeswehr waren, Soldaten, die bei der Bundeswehr waren und gesagt haben, nein, wir wollen da nicht mehr als Mitglied dieser Bundeswehr angesehen werden. Und es sind auch Soldaten, die sich verpflichtet haben, also Berufssoldaten mehr oder weniger oder Zeitsoldaten. Und es gibt auch Leute, die den Antrag quasi vorsorglich stellen, weil sie damit rechnen, dass die Wehrpflicht wieder eingesetzt wird. Also es gibt schon legale Möglichkeiten, sich dem zu entziehen. Und selbst wenn in Ländern, in denen es keine legale Möglichkeit gibt, den Kriegsdienst zu verweigern, besteht ja vielleicht auch die Möglichkeit, einfach das Land zu verlassen. Das machen auch viele.
Wir haben vorhin über Loyalitäten gesprochen. In Ihrem historischen Überblick ist dabei das 19. Jahrhundert in meinen Augen sehr wichtig. Da schreiben Sie dann über die Konstruktion einer Volksseele, eines Volkscharakters. Was hat das mit der Loyalität derjenigen zu tun, die da wehrpflichtig sind?
Ja, die Frage habe ich mir dann auch gleich gestellt. Also was unterscheidet so dieses 19. Jahrhundert, etwa in Deutschland oder auch in Frankreich, von den Jahrhunderten davor? Davor gab es keinen Nationalstaat. Ja? Es gab zwar staatliche Zusammenhänge, aber es gab keinen Nationalstaat. Und diese nationalstaatliche Bewegung ist in Europa entstanden auf jeden Fall hat sie sich entfaltet so im 19. Jahrhundert. Da wurde dann davon ausgegangen, dass zu einem Staat auch ein Staatsvolk gehört, dass dieses Staatsvolk manchmal oder meistens eine gemeinsame Sprache hat, aber eine gemeinsame Herkunft. Und und diese Herkunft wird dann oft auch wird auch dann rekonstruiert und teilweise auch ideologisiert, ja, dass irgendwie so ein Urstamm dahinter steht, ja, in Deutschland dann die Germanen oder so etwas. Auf jeden Fall wird ein Zusammenhang konstruiert, der eigentlich vorher so gar nicht bestanden hat. Die Germanen gab es nicht, das ist eine Fremdbezeichnung und die kam von außen. Und insofern ist das etwas, was man erstmal herstellen musste. Mhm. Und das hat man im 19. Jahrhundert hergestellt und man hat das Ganze dann institutionalisiert und auch rassifiziert. Ja, dann wurde quasi aus dem Staatsvolk, das wurde dann in Verbindung gebracht mit irgendeiner in großen Anführungsstrichen Rasse oder mit einer ethnischen Herkunft. Und daraus sollte man dann da etwas, mit dem sich der einzelne Mensch dann auch identifizieren konnte und musste.
Sie schreiben, die Dienstpflicht wurde dann ideologisiert zum Dienst an Volk und Vaterland, ja, und ging einher mit der Verstaatlichung des Individuums.
Ja, das geht. Die Zugriffe auf den Einzelnen, in diesem Fall Mann, wurde immer größer. Es entstand also quasi die Wehrpflicht und Leute mussten sich also zur Verfügung stellen, diese Armee. Dort wurden sie gedrillt und diszipliniert, denn das ist ja erstmal eine große Disziplinarleistung, ja, dass man nicht immer das tut, was man will, dass man seine Bedürfnisse zurückstellt, dass man nur dann isst, wenn man darf, nur dann pinkelt, wenn man darf. Das ganze Leben wird ja durch diese Disziplinierung geregelt, ja, von Anfang bis Ende. Es wird Pünktlichkeit erwartet und das sind Sachen, die erst gelernt werden müssen und die gar nicht so üblich waren im 19. Jahrhundert. Das musste erst in der breiten Bevölkerung dann auch gefestigt werden. Und dazu gab es dann die Wehrpflicht und dazu gab es die Schule der Nation als Armee, ja, die Armee als Schule der Nation, das ist so das Stichwort. Und so versuchte man quasi so ein Teil des Volkes so zu organisieren, dass es passte in diese Armee.
Und je höher, ich sag mal, die Fallhöhe ist, also Stichwort Volksseele, Volkscharakter, desto leichter ist es ja auch Leute, die sich verweigern, moralisch zu diskreditieren als Vaterlandsverräter.
Ja, sie haben nicht nur ihren Vertrag nicht eingehalten, sie waren Verräter an Volk und Vaterland. Und das machte dann zum Beispiel im Ersten Weltkrieg, sieht man das dann auch, wie sehr das verfangen hat. Also dass jemand, der dann weggegangen ist nach Holland oder in die Schweiz, der hat wirklich die Frauen und Kinder verraten und hat die Frauen und Kinder quasi den Bestien überlassen, die aus dem Osten kamen. Denn verbunden war diese Nationalisierung oder dieser Nationalismus ja immer auch damit, dass es andere gibt. Ja, die anderen waren dann die Franzosen, die anderen waren die Russen und das waren dann die Bösen. Und diese Konfrontation wurde dann im Krieg natürlich immer weiter aufgeschaukelt. Und das führte auch dazu, dass im Ersten Weltkrieg dann Leute, etwa Erich Mühsam, der sein Leben lang eigentlich Antimilitarist war, der hat einen Artikel geschrieben, dass man das zurückstellen müsse und jetzt müsse man gegen die russischen Bestien kämpfen. Und das ist schon einigermaßen irritierend dann, wie stark diese Kriegspropaganda und dieser Nationalismus dann gewirkt hat, selbst mit Kräfte, die wirklich kritisch waren, die da Distanzen entwickelt haben.
Wir haben in Frankreich die Situation, dass sich das Bürgertum durchgesetzt hat mit der Französischen Revolution. Das deutsche Bürgertum konnte sich mit seinen Emanzipationsforderungen 1848 nicht durchsetzen. Wie beeinflusste denn das jeweils das Bild des Soldaten und die gesellschaftliche Bedeutung des Militärs?
Ja, das hat sich in Frankreich ganz anders entwickelt als in Deutschland. In Frankreich war es ja, dass sie unter der Losung Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit quasi diese Nation gebildet haben. In Deutschland hat das ja sehr lange Zeit nicht geklappt. Dann 48, wie Sie sagten, hat es auch nicht funktioniert. Und dann im Zuge so der Militarisierung entstand dann so etwas. Und das unterscheidet schon Deutschland und Frankreich, wobei es auch Einflüsse gab von Frankreich nach Deutschland. Nämlich dahingehend, dass Soldaten besser zu behandeln sind. Ja, das sagten dann selbst die hohen Generäle, dass Soldaten nicht mehr geprügelt werden dürfen und nicht unnötig schikaniert werden dürfen. Also man muss ihnen quasi Disziplin beibringen, ohne sie als Menschen zu entwürdigen. Das war so die Zielsetzung, die dann quasi unter französischem Einfluss teilweise auch in Preußen und in Preußen und dem Deutschen Reich dann wirksam geworden sind. Aber hinzu kommen dann immer wieder diese Geschichten, dass man als Soldat der gehobene Bürger war, ja. Also wer jemand, der gedient hatte, galt als etwas, besonders Offiziere. Und das setzte sich dann noch fort und ja.
Wie war das dann im Ersten Weltkrieg? Wie wurde das geahndet, wenn man da weggelaufen ist vom Heer?
Ja, das hat mich ein bisschen verblüfft, dass die Strafen relativ gnädig waren.
Gnädig.
Ja, es gab nur 48, also es sind die Zahlen, die durch die Literatur geistern, so 48 vollzogene Hinrichtungen auf deutscher Seite. Es gab natürlich viele, die geflohen sind. Und ich weiß auch nicht, was dieser Zeitraum, das ist die Zahl, die quasi bis Anfang 1918 oder so gilt. Danach hat sich sowieso alles aufgelöst, noch teilweise vorher schon. Aber die Strafen waren dann oft die, dass man die in die Knäste gesteckt hat. Also es waren Haftstrafen. Und es war oft auch so, dass viele Deserteure sich dann auch als psychisch krank oder so definiert haben. Und man hatte damals schon diese Definition von psychischer Krankheit, die Kriegszitterer zum Beispiel. Und die hat man dann quasi psychiatrisiert, frontnah, wie es manchmal heißt. Und die hat man dann nicht gleich zum Tode verurteilt oder zu ganz langen Haftstrafen verurteilt. Es gab natürlich auch viele Todesurteile, aber man hat sie nicht vollstreckt. Man hat nur 48 vollstreckt. Da waren die Franzosen und Engländer in Anführungsstrichen den Deutschen noch voraus. Ja, die haben dreifache Anzahl von Deserteuren noch umgebracht.
Und wie erklären Sie sich das? Das ist verhältnismäßig, ich meine, mild kann man das ja auch nicht nennen, aber das ist verhältnismäßig glimpflich war.
Ja, das gab ein Militärgesetz und eine Militärgerichtsbarkeit, die hat das festgelegt. Und da haben sich die Richter auch dran gehalten. Das ist also Todesstrafe nur in Ausnahmefällen. Und sie haben es auch nicht sonderlich gern gemacht, merkt man. Dass sie also dann, wenn sie die Möglichkeit hatten, zu Haftstrafen zu verurteilen, haben die meisten es gemacht. Und diese Todesstrafen, die gab es vor allem oder häufig auch dann, wenn es zu wiederholt geschah. Aber oft dann auch nicht. Also es gibt zum Beispiel so biografische Literatur, und da kann man das sehr schön sehen, dass die dann einfach eingefangen und wieder eingesetzt wurden. Also das.
Sie beschreiben im Buch da auch konkrete Beispiele von Schicksalen. Bei welchen Gelegenheiten ergab sich denn die Möglichkeit zur Desertion? Wie war das im Ersten Weltkrieg?
An der Front war das Desertieren sehr, sehr schwierig und gefährlich. Also wenn man sich diese Schützengräben vorstellt, da war es nicht möglich, einfach überzulaufen. Es war viel zu gefährlich, da von hinten oder auch vom Gegenüber dann einfach erschossen zu werden oder umzukommen. Also die meisten sind im Ersten Weltkrieg wie auch sonst immer dann desertiert nach einem Heimaturlaub oder hinten in der Etappe, wie es heißt. Und da ergab sich dann noch die Möglichkeit, sich langsam abzusetzen. Und wenn man so ich habe jetzt schon mal auf diese autobiografische Literatur, Wilhelm Lehmann ist sehr interessant, der ist wenig bekannt, er hat auch ein Buch über Überläufer geschrieben, aber er passt einfach nicht in diese Armee rein und er funktioniert absolut nicht. Und als er die Möglichkeit hat, die sind dann einmarschiert nach Belgien, glaube ich, und als es dann die Möglichkeit gab, sich da abzusetzen bei so einer Erkundungstour, da ist er einfach weitergelaufen. Also es war kein großer heroischer Akt, sondern er hat einfach keine Lust mehr gehabt. Er hat gemerkt, ich passe hier nicht rein und geht weiter. Und als man ihn eingesammelt hat, hat man ihn gleich wieder seinem alten Truppenteil zugeordnet und ist beim zweiten Mal dann desertiert.
Welche Rolle spielten Angehörige nationaler Minderheiten, also aus dem Elsass, Luxemburg, polnisch, dänischsprachige Gebiete? Da schreiben Sie ja auch, das war auch eine Frage der Loyalität, dass die möglicherweise eher die Bereitschaft hatten zu desertieren.
Ja, das war so, die fühlten sich einfach diesem deutschen Reich nicht zugehörig. Auch die dänische Minderheit zum Beispiel nicht. Die mussten kämpfen, aber haben sich nicht als Deutsche gefühlt. Im Elsass war es ja ähnlich. Die haben sich nicht als Deutsche gefühlt. Und die standen da natürlich immer unter besonderer Beobachtung, weil man wusste, dass da die Desertionshäufigkeit sehr, 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 sehr groß ist. Und das kann man auch nachvollziehen da an den Zahlen. Also wie viele zu welcher Zeit dann wirklich desertiert sind.
Wir hören eine nächste Frage.
Der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker desertierte im Jahre 1945. Können Sie etwas über die Hintergründe sagen?
Ja, das ist ein sehr interessantes Beispiel, weil er nie als Deserteur quasi sich selbst geoutet hat. Ja? Er wurde versprengt, wie das so heißt. Also im 1945 lösten sich ja die ganzen Strukturen auf und er hat sich abgesetzt irgendwo an dem Bodensee und hat sich da einfach versteckt und hat sich dann später gemeldet, als der Krieg zu Ende war. Also er hat seinen Kopf gerettet und das ist überhaupt nicht bekannt geworden. Er hat selbst kein Wort davon gesagt. Und ich habe diese Informationen dann bekommen aus einer Biografie über ihn. Und die äußert das auch sehr, sehr verschämt. Ja, da heißt es dann, er hat sich selbst entlassen. Das war, glaube ich, die Formulierung. Und ich fand das wirklich sehr komisch, dass man das nicht als wirklich Desertion bezeichnet. Denn ich meine, es war ja auch ein Mann, der große Vorbildfunktion hatte und die hätte er damit noch mehr gehabt.
Wie war die Situation? Wir haben eben vom Ersten Weltkrieg gesprochen. Wie war das dann im Zweiten Weltkrieg? Da war ja der Umgang mit Deserteuren ein ganz besonders brutaler. Die wurden brutal bestraft, auch gerade im Vergleich zu vorher.
Ja, das war ein völliger Umschwung. Ja, also das erstmal gab es ja die erste und die zweite Dolchstoßlegende. Die erste war halt der Verrat derjenigen, die den Friedensvertrag unterzeichnet haben. Die zweite, der zweite Dolchstoß, Das waren die Deserteure und die, die abgehauen sind nach Ende des Ersten Weltkriegs. Und das legt so den Grundstein schon. Das sind die Verräter, die haben, Deutschland war im Felde unbesiegt, ja, Zitat. Und das waren die besten Soldaten der Welt. Das liest man heute auch noch immer in rechtsradikalen Publikationen. Völliger Unsinn. Und die wurden dann so als Drückeberger dann auch gezeigt. Und an diesen wegen dieser Drückeberger ist der Erste Weltkrieg quasi verloren gegangen. Das war
also der Krieg wurde an der Heimatfront verloren.
Weil
der Wille zum Sieg nicht da war.
Ja, es waren halt zu viele feige Drückeberger dabei. Also das ist so der Mythos, der gestrickt wurde, auch von den Nazis. Das ist so der Ausgangspunkt. Und dann geht das einher, dann schon 1939, kurz vor dem Überfall auf Polen, ging das damit einher, dass man die Gesetze verschärft hat. Dass man also davon ausgegangen ist, jeder Deserteur unterliegt der Todesstrafe. Und das hat Hitler hat auch in Mein Kampf geschrieben, an der Front kann man sterben, als Deserteur muss man sterben. Ich hoffe, ich zitiere das jetzt richtig, ist in Mein Kampf und das hat auch noch einen Kontext. Und es ist so, und das setzte quasi dann auch die Justiz dann in Gang. Und es gibt Kommentare, gab es auch vorher schon, Kommentare zum Militärrecht, die auf jeden Fall diese Verschärfung dann unterstützt haben. Und danach sollte dann also der Regelfall bei einer Desertion die Todesstrafe sein. Und Hitler selbst hat dann irgendwann nochmal eingelenkt, hat gesagt, ja, wenn ein ganz junger Mensch aus familiär ungünstigen Verhältnissen kommt und wegrennt, dann kann man ihm vielleicht noch eine Chance geben. Mhm. Aber das wurde auch von den Richtern kaum wahrgenommen.
Also das sind ja Zehntausende, die da von Nazi-Militärgerichten zum Tode verurteilt wurden. Wie viele haben Sie da?
Ja, es gibt unterschiedliche Zahlen und die sind alle nicht also die meisten gehen so von 20.000, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr aus, weil man Zahlen nur hat bis Mitte 44. Was danach passiert ist, kann man also auch in den Archiven nicht mehr nachvollziehen, weil die Archive nicht mehr existieren. Die haben dann bestimmte Bombentreffer gehabt. Es gibt die Archive einfach nicht mehr. Und so gibt es so mehr oder weniger fundierte Schätzungen und die bewegen sich meistens so zwischen 18.000 und 30.000 hingerichteten Deserteuren im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und man muss dabei auch sehen, es gibt ja militärrechtlichen Unterschied zwischen unerlaubter Entfernung und Desertion, Fadenflucht. Also unerlaubt entfernt, das konnte man sein, wenn man halt 3 Tage später dann wieder auftauchte bei der Armee oder bei seiner Einheit. Und man musste bei der Desertion nachweisen, dass derjenige auch die Absicht hatte, dauerhaft sich zu entziehen. Und das oblag dann also den Richtern, das zu beurteilen. Es gab durchaus Richter, die da sehr flexibel waren und auch ohne große Karrierekonsequenzen nur zu Haftstrafen verurteilt haben. Mhm. Aber die Mehrheit der Richter, die teilweise ja auch diese Kommentare verfasst haben und sich an diesen Kommentaren orientiert haben, waren Scharfmacher. Ja? Die haben dann auch 17-Jährige zum Tode verurteilt. Und es oblag dann, also rechtlich war das Verfahren so, dass ein hoher Offizier, der Herr des Verfahrens war, der konnte entscheiden, ob ein Urteil akzeptiert wird oder konnte Urteile auch zurückweisen. Und wenn irgendeinem Militär das Urteil nicht passte, dann haben sie einfach kurzerhand, das passierte oft, haben sie den Ankläger quasi zum Richter gemacht, den Richter zum Ankläger. Ja. Und dann hatten sie irgendwann das Urteil, das sie haben wollten. Und das ging oft mehrmals.
Und nach der Befreiung machten diese Wehrmachtsrichter, die Deserteure umbringen ließen, dann auch rasch Karriere im Justizsystem der Bundesrepublik und auch in der Politik. Wer zum Beispiel, Sie nennen da auch Namen, die man kennt, ne?
Ja, also der bekannteste war natürlich Filbinger, aber weniger, ja, immer noch bekannt war Erich Schwinge. Das war jemand, der zuerst für die Nazis Kommentare verfasst hat zur Militärgerichtsbarkeit, dann als Militärrichter tätig war und auch an Todesurteilen beteiligt war. Und dann gleich 1945, 1946 seine alte Professur, die er vorher inne hatte, in Marburg wieder eingenommen hat. Damit nicht genug. Er schrieb dann auch noch eine Geschichte der der Militärjustiz in der Weimarer Republik und während der Nazizeit. Also er war quasi Gutachter in eigener Sache mehrfach.
Also die Richter richteten teilweise selbst
über ihre vorherige Tätigkeit. Das ist so die Sache, die mich da auch wirklich völlig empört hat, dass die Möglichkeit hatten, ihre eigene Geschichte zu klittern. Ja? Mhm. Dass die haben über ihre eigene Geschichte berichtet und haben wissenschaftlich darüber gearbeitet. Und das wurde zeitweise auch akzeptiert. Bis es dann natürlich zu einer großen Kritik kam im Rahmen der Friedensbewegung. Mhm. Da hat man dann gezeigt, ja, okay, das sind die Militärrichter, die haben die und die Karrieren hinterher gemacht und haben dafür gesorgt, dass die Militärjustiz dann teilweise auch noch als Hort des Widerstands, das ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber ist auf jeden Fall legal war. Und das sagte dann ja auch Filbinger.
Weil sie angeblich unpolitisch gewesen
war. Völlig unpolitisch und sie haben nur das getan, was recht war. Und das war auch Filbingers Reaktion, also der ehemalige Ministerpräsident. Und der hat gesagt, was damals recht war, kann heute nicht unrecht sein. Also damit sind die alle fein raus gewesen. Und ganz merkwürdig ist noch, dass die zusammen sich wieder getroffen haben. Die Vertreter der Militärjustiz haben sich regelmäßig getroffen und haben so über Karriereplanungen befunden und über wissenschaftliche Auseinandersetzungen befunden und haben die organisiert. Also die haben ihre eigene Vergangenheit wirklich reingewaschen damit.
Und diese Kontinuität hatte ja konkrete Folgen, zum Beispiel für Deserteure, die Entschädigungen einfordern wollten. Das hatte ja dann auch eine konkrete Wirkung auf deren Leben. Und möglicherweise auch auf das Bild, was die Gesellschaft, die Nachkriegsgesellschaft noch von Deserteuren hatte.
Ja, ist das Fatale gewesen, dass Deserteure, die nur, in Anführungszeichen, nur zu Haftstrafen verurteilt wurden, dass die nach wie vor als vorbestraft galten. In der neuen Bundesrepublik. Die hatten auch schwer damit zu tun, sich dann überhaupt zu äußern, dass sie Deserteure waren und mussten sich dann auch rechtfertigen. Und einige berichten auch davon, dass sie nach wie vor bis in die 70er Jahre hinein als Vaterlandsverräter angefeindet wurden. Also es wurde nicht anerkannt, dass sie einer verbrecherischen Armee ausgewichen sind. Und das ermöglicht wurde diese Wechsel so der Blickrichtung geschah teilweise auch durch diese Wehrmachtsausstellung, die es ja gab und wo einfach die Wehrmachtsverbrechen dokumentiert wurden. Mhm. Und vorher galt ja immer, die Wehrmacht war quasi der hilflose Ausführer der von Hitler persönlich, ja. Und das ist vollkommener Unsinn, ja. Die Wehrmacht war an Verbrechen beteiligt und die Deserteure haben damit diesen Verbrechen ausgewichen und haben sich dem entzogen und eigentlich müsste man sie ja als Widerstandskämpfer ehren, aber man hat sie immer noch als Verbrecher behandelt. Das dauerte bis weit in die 2000er Jahre hinein, bis sie vollständig rehabilitiert waren. Da waren die meisten schon tot.
Wir hören eine nächste Frage.
Was geschah mit US-Deserteuren während des Vietnamkrieges?
Ja, das ist sind sehr viele desertiert, auch wieder von quasi von den USA aus nach Kanada. Und da war es so, dass es offiziell auch Haftstrafen gab. Die wurden auch vollstreckt, aber die wurden dann auch ein paar Jahre später nach dem Vietnamkrieg wurden die freigelassen. Also es ist so, dass da eine sehr starke Bewegung war, den Deserteuren zu helfen. Also auch von Deutschland aus sind nach Schweden gebracht worden viele. Und in den USA sind viele nach Kanada ausgewichen. Und die wurden dann irgendwann mal rehabilitiert. Aber währenddessen gab es Haftstrafen auch bis zu 5 Jahren.
Sie haben das eben beschrieben, wie die Nachkriegsgesellschaft auf Deserteure geschaut hat. Das änderte sich dann ja spätestens in den 80er Jahren mit der Friedensbewegung. Dann wurde der Deserteur auch als was Positives gerne gesehen. Es gab aber, wenn ich das bei Ihnen richtig lese, erst in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts bedeutende Urteile im Sinne der Rehabilitierung. Welche waren das?
Ja, das war ein Urteil, was gesprochen wurde, hat die Nachfahren oder Erbin eines Deserteurs hat dann auf irgendeine Hinterbliebenenleistung geklagt und hat dann Recht bekommen vor einem Sozialgericht. Und das gab so den Anstoß dafür, da nochmal drauf zu schauen, ob man nicht pauschal auch die die überlebenden Deserteure, ob man die nicht rehabilitiert. Und das hat dann im Bundestag enorm lange Zeit gedauert, bis auch bis ja vor allen Dingen auch die CDU dazugestimmt hat. Das hat bis zum Jahr 2009 gedauert, bis vollständig alle Deserteure rehabilitiert waren. Das ist eigentlich kaum zu glauben, weil, ich meine, es müsste ja langsam klar gewesen sein, dass dieser Überfall auf die Sowjetunion und andere Staaten, dass das ein Kriegsverbrechen war. Und es brauchte wirklich sehr lange Zeit, um festzustellen, dass diese Soldaten eigentlich die waren, die sich diesem Krieg entzogen haben, die quasi im Sinne des Völkerrechts gehandelt haben.
Wir hören eine nächste Frage.
Der Blick in die Vergangenheit ist wie so oft sehr interessant. Aber wie wäre Ihr Blick in eine mögliche Zukunft, wenn Deutschland nochmal in einen Krieg gezogen würde? Würde dann das Recht auf Verweigerung erhalten und würden sich die jungen Deutschen von heute in der Masse verpflichten lassen?
Das ist hier steht keine Glaskugel.
Nee, eine Glaskugel habe ich nicht, aber ich kann Ihnen sagen, was ich hoffe. Ich hoffe erstmal, dass dieses Recht auf Kriegsdienstverweigerung nicht ausgesetzt wird, wie jetzt in der Ukraine. Und ich hoffe, dass es dann eine Widerstandsbewegung gibt für diejenigen, die daran nicht teilnehmen wollen. Also, und wie ich die Chancen sehe. Also, es gibt ja das Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung, aber da steht auch drin, den Dienst mit der Waffe, ja. Und ich meine, Dienst ohne Waffe, dazu kann man Leute dann wahrscheinlich dann auch noch zwingen. Und ist die Frage, ob Menschen das reicht, ja, die desertieren wollen, diesen Krieg radikal ablehnen. Mhm. Die werden dann Deserteure und die würden auch verfolgt werden. Da gibt es nach wie vor einen Strafrahmen.
Jetzt gibt es sicherlich einige Leute, die uns hören, die sagen, ist das nicht ein bisschen naiv, wenn man jetzt sagt, ich verweigere mich, ich will nicht töten, ich will nicht getötet werden. Muss ich nicht irgendwann sagen, ich muss dazu beitragen, dass die Situation erhalten bleibt, dass es sowas wie Recht gibt, dass es eben nicht nur das Recht des Stärkeren gibt. Wenn ich sage, ich mache nicht mit, dann kann das dazu führen, dass irgendwann nur noch das Recht des Stärkeren auf dieser Welt hier gilt.
Ja, das Recht des Stärkeren akzeptiert man ja, wenn man in den Krieg geht. Das ist die Waffengewalt, die da herrscht. Und ja, naiv, es ist die Frage, wie man sich selbst dazu positioniert. Man muss ja nicht sagen, hurra, alle müssen wegrennen. Man kann ja auch sagen, ja, durch diese Geschichte der Desertion lernt man, dass es Einzelne gibt, die das nicht mitmachen können und wollen, aus guten Gründen. Und diese guten Gründe kann man nachvollziehen. Und vielleicht sorgen sie auch für die eine oder andere Irritation, dass man da nicht allzu blauäugig Aufrüstung und Militarismus betreibt. Also das ist so meine Hoffnung. Also werden Spielräume für Reflexion eröffnet. Mhm. Im Moment sehe ich da ein bisschen schwarz.
Sehen Sie in dem momentanen medialen Diskurs diese Themen ein bisschen zu leise? Also sehen Sie da Logiken am Werk, die möglicherweise auch solche Möglichkeiten ausblenden?
Ja, ich denke schon, dass so diese militaristischen Töne dominieren im Moment. Und es ist ja auch sehr schwer, da eine differenzierte Position einzunehmen. Also wenn man in Bezug auf den jetzigen Krieg Bedenken hat, dann gilt man gleich als Putin-Freund oder Sympathisant dieses üblen Putin-Regimes. Ja. Ich denke, ein bisschen Differenziertheit wäre da gar nicht schlecht, dass man einfach mal andere Standpunkte auch zu Wort kommen lässt. Also wenn ich manchmal höre, wie Leute diese SPD-Politiker, die da ihr Manifest veröffentlicht haben, wie die abgetan werden. Ja, man kann das doch mal ernst nehmen, man kann das doch mal diskutieren. Und die werden gleich als realitätsblind dargestellt. Also ich finde, ein bisschen mehr Vielfalt in der Berichterstattung, ein bisschen mehr Vielfalt in den Diskursen wäre wunderschön. Und Irritationen, ich hoffe, damit liefere ich eine kleine Irritation mit dem Buch. Bestimmte Irritationen können auch dafür sorgen, dass Reflexionsspielräume einfach eröffnet werden, die einen anderen Blick auf die Gegenwart erlauben und die klar machen, dass dieser militaristische Blick nicht der einzig richtige ist.
Was hat Ihnen noch sozusagen bei der Recherche, beim Schreiben des Buches die Augen geöffnet? Also an welcher Stelle sagen Sie, dass Sie nach der Recherche die Welt noch mal ein bisschen anders sehen, als Sie das vor der Recherche getan haben?
Ja, das für mich sehr wichtig oder sehr interessant waren wirklich diese Ausgangspunkte im 19. Jahrhundert. Dieser Nationalismus, der damit verbundene Rassismus, die Feindbildkonstruktion. Also das war etwas, was für mich wirklich erhellend war. Dass man dadurch natürlich diese Deserteure in Licht stellt, das sind Das sind die moralisch die übelsten Typen, die da Feiglinge und so etwas. Und es gibt ja heute auch noch Leute, die sagen, ja, ich würde nicht für mein Vaterland kämpfen, die werden als Feige beschimpft. Wobei ich gar nicht weiß, was dieser Begriff da zu tun hat. Ja? Mhm. Das sind sehr mutige Leute. Und ja, das sind dann wieder diese alten patriarchalen Begriffe, die dann auch auftauchen. Mhm. Feige, tapfer. Und ja, dann gibt's ja auch diesen Begriff, der Manneszucht, ja. Das taucht heute nicht mehr auf, da würde man sich mit verraten. Aber es ist schon so, dass verlangt wird, dass man sich mit seiner Nation zu identifizieren hat, ja. Und dass man dafür zu kämpfen hat und zu töten hat auch. Und das, ich denke, da muss man erstmal ein Stoppzeichen setzen und sagen, ja, okay, was ist das, diese Nation? Wie kommt sie zustande und welche Verpflichtungen habe ich dieser Nation gegenüber, beziehungsweise welche Widerstandspflicht habe ich, wenn ich meinem Gewissen folge oder meiner kritischen Einsicht folge?
Eine halbe Minute haben wir noch. Das Thema DDR, wo Deserteure natürlich ganz anders gesehen wurden, das kommt bei Ihnen ganz am Rande vor. War das eine bewusste Entscheidung?
Ja, weil ich habe da manchmal unterschieden, gute Deserteure, schlechte Deserteure. Gut sind die Deserteure, die vom Feind kommen, in Anführungsstrichen, oder vom Bösen kommen. Schlecht sind die, die aus den eigenen Reihen davonlaufen. Und in der DDR, das wurde ja mordsmäßig politisch auch und propagandistisch ausgewertet, wenn diese Grenzsoldaten dann rüberkamen. Es waren ja auch eine ganze Menge. Und umgekehrt gab es ja auch einige Bundeswehrsoldaten, die in die DDR geflüchtet sind. Das wurde genauso ausgeschlachtet. Und das ist einfach nur albern gewesen. Also ich fand das ja komisch, auch Geschichten, die darum erzählt werden.
Dankeschön, Rolf Kanzen. Besten Dank für den Besuch hier in Saarbrücken. Deserteure, die Geschichte von Gewissen, Widerstand und Flucht ist der Titel des Buches. 204 Seiten, kosten 24 Euro, zu Klampen Verlag, jeweils ein Exemplar. Geht an Rudolf Müller aus Saarbrücken und an Arthur Lorsch aus Wallerfang. Außerdem eines an Patricia Schumann, ebenfalls aus Saarbrücken. Kommende Woche ist unser Thema gesund bleiben trotz immer extremeren Wetters und Klimas. Christina Berndt über Klimaresilienz. Laut WHO stellt der Klimawandel die größte Bedrohung für die menschliche Gesundheit dar. Das Risiko für Infektionskrankheiten steigt. Auch Atemwegserkrankungen, Herzerkrankungen, einige Krebsarten werden wahrscheinlicher. Was können wir dagegen tun? Welche Möglichkeiten gibt es, sich gegen diesen Klimawandel zu schützen? Das wird unser Thema in der kommenden Woche. Mein Name ist Kai Schmieding. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp.
Streitkräfte und Strategien.
Jetzt hängt es davon ab, ob Russland einen Waffenstillstand will.
Niemand kann bei der Zerstörung glücklich sein oder wenn unschuldige Kinder sterben.
Militärische Konflikte bringen immer Chaos und Leid.
Die Raketen greifen Ziele mit zehnfacher Schallgeschwindigkeit an.
Umso größer die Hoffnung, dass die Waffen ruhen.
Frieden erwächst aus Stärke und da müssen wir geschlossen zusammenstehen.
Bei all den Krisenherden weltweit ist es schwer, den Überblick zu behalten.
Wir sind Stefan Niemann,
Anna Engelke
und Kai Küstner.
Unser Team von Streitkräfte und Strategien recherchiert die Fakten und spricht mit Expertinnen und Experten.
Man kann natürlich ein Szenario zugrunde legen, dass der Krieg in der Ukraine endet, und zwar nicht vorteilhaft für die Ukraine, dass sich Trump weiter aus Europa zurückzieht, die NATO schwächt und Putin das geradezu als Einladung betrachtet. Und ich sage ja nicht, dass Putin auf Berlin marschiert, sondern dass er die 30 Kilometer nach Vilnius marschiert, um die NATO vor veränderte Tatsachen zu stellen und zu testen, wie die reagieren würden.
Streitkräfte und Strategien. Jederzeit in der ARD Audiothek.